Ja, hallo Helene.
Hallo.
Grüß dich zum Interview. Erstmal danke, dass ich dich interviewen kann hier im Valle Gran Re auf La Gomera. Du bist Yogalehrerin und ich kenne dich aus dem Satsang. Und mich würde interessieren, siehst du dich selber als spirituellen Menschen?
Ja, definitiv. Obwohl ich mir in meinem Leben schon oft die Frage gestellt habe, was das eigentlich bedeutet und was das für mich bedeutet. Und sich die Antwort darauf auch immer wieder ändert. Irgendwie von Tag zu Tag oder von Zeit zu Zeit. Und ich aber glaube, dass mir Spiritualität irgendwo schon immer wichtig ist. Also eigentlich schon als Kind gewesen ist, ohne dass ich es halt so betitelt hätte. Also da war es, glaube ich, für mich so die Verbundenheit zur Natur, was für mich so das Spirituelle war. Und ja, zur Natur, zur Mutter Erde. Und auch irgendwie so ein Gefühl, dass es irgendwie, soll ich sagen, mehr gibt als das, was wir so mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und dass es irgendwie eine Art von Kraft auf der Welt gibt. So. Das habe ich als Kind immer so empfunden. Und dann, genau, bin ich halt, jetzt eigentlich nicht, weil ich nach einer spirituellen Praxis gesucht habe, eigentlich auf ganz anderen Wegen, bin ich dann zum Yoga gekommen und habe da dann gespürt, dass mir das wichtig ist und dass mich das irgendwie auch anzieht und hält. Und ich dann eben, das war vor 11 Jahren, und ich seitdem immer beim Yoga geblieben bin, auch wenn es sich verändert hat, bei welchen Lehrern ich war, welche Stile ich kennenlernen durfte. Und das eigentlich mehr und mehr in mein Leben gekommen ist. Und schon für mich halt viel auch die Praxis des Yogas und auch der Meditation und mittlerweile auch seit vielen Jahren vor allem die Achtsamkeitspraxis. Ja, für mich auf jeden Fall Spiritualität bedeutet und ein großer Teil meines Lebens ist.
Ist dir das erhalten geblieben, dich mit der Natur eins zu fühlen?
Ja. Ja, das ist mir immer noch sehr wichtig und ja, die Natur ist immer noch ein großer Anhaltspunkt und auch Lehrer für mich.
Lehrer in welchem Sinne?
Ja, in dem Sinne, dass ich eigentlich, wenn ich in der Natur bin oder mir die Natur anschaue, dass ich dann eigentlich schon so viel Wunder sehe, die da sind, also einfach mit der Achtsamkeitspraxis zusammen, ne? Wenn ich wirklich im Moment bin und wirklich da bin, und das fällt mir in der Natur leichter, weil ich dann in Stille sein kann, also raus aus der Stadt, raus aus dem Verkehr und Trubel und Sprechen. Also ich bin auch sehr gerne einfach dann alleine in der Natur und bin da einfach und beobachte und nehme wahr, was ich höre, was ich sehe. Und dann, wenn das ankommt und ich wirklich da sein kann, dann öffnet es mir das Herz und dann erkenne ich so viel Schönheit, die da ist. Und wo ich für mich Spiritualität ist für mich jetzt nicht, dass ich irgendwo nach was anderem suchen muss, also nach irgendwas, es ist alles da, so. Also das ist alles da und für mich geht es mehr darum, das, was da ist, das Wunder darin zu erkennen. Weil es schon ein Wunder ist, allein, dass die Wellen im Meer rauschen und dass aus einem kleinen Samen eine Blume erwächst und ein riesiger Baum, der Früchte trägt.
Gibt es Berührtheit in deinem Leben? Und wenn ja, was ist das?
Berührtheit? Wie genau meinst du das?
Ja, also ich kenne es von mir, dass ich zum Beispiel in der Natur irgendwie berührt sein kann, dass einfach so ein Überfließen da ist und ja, dass alles vergeht, auch in einem Gefühl von Einssein mit allem.
Ja, 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 das gibt es definitiv. Also das darf ich immer mal wieder erfahren. Jetzt auch nicht ständig. Das sind dann wirklich so besondere Momente. Und ja, wann bin ich berührt oder wann habe ich das? Also das habe ich eben in der Natur oftmals, wenn ich so wirklich zur Ruhe komme, also auch in Meditationen oft. Also wenn ich, was jetzt nicht unbedingt sein muss, entweder, dass ich wirklich, manchmal ist es, ich setze mich hin zum Meditieren und wenn es ein wirklich stiller Ort ist in der Natur, dann kommt da oft eine Berührtheit auf, wenn ich einfach so lausche. Also auch hier oft, wenn es am Meer ist zum Beispiel, das ist schon sowas, was so, was mich sehr berührt, wenn ich wirklich mich dann darauf einlassen kann. Das kann aber auch sein, dass ich auch innerlich einfach so von, naja, jetzt gar nicht im Zusammenhang mit der Natur, aber auch innerlich berührt bin und irgendwie von einem Gefühl, ja, von Freude und Liebe und Verbundenheit erfüllt bin. Und was eben auch in der Yoga-Praxis manchmal passiert, dass ich mich so richtig wie, als würde ich nicht mehr irgendwas wollen, irgendwas tun wollen, irgendwo hin wollen oder die sein, die da tut, sondern als würde es einfach fließen und durch mich passieren.
Du hast eben Meditation erwähnt, also meinst du da Meditationspraxis in der Art, sich hinzusetzen und nach innen zu schauen oder wie auch immer, oder einen Atem zu beobachten, oder was ist Meditation für dich?
Genau, also das meinte ich eben auch schon damit, das kann eben sein, jetzt so eine formale Meditationspraxis, ja, wo ich mich hinsetze und da wende ich dann verschiedene Techniken an. Also es kann sein, auf den Atem zu achten, es kann sein, mit Mantren zu arbeiten, es kann sein, mich auf den Körper zu fokussieren oder mich auf das ganze Surrounding zu fokussieren, also so eher das offene Gewahrsein. Und ja, ich merke aber mehr und mehr, dass Meditation eher auch im Alltag passiert und passieren kann. Wenn ich einfach da bin und achtsam bin, das kann zum Beispiel auch beim Essen sein. Ich esse ganz, ganz gerne in Stille, also auch mit Menschen zusammen. Und das ist auch eine Form von Meditation dann für mich. Oder Meditation kann auch jetzt gerade passieren. Oder ja, im Sprechen oder in jemandem zuzuhören. Und es kann vor allem auch manchmal, kommt es auch einfach so, also es ist, momentan ist es eher nicht so, dass ich jetzt sage, ich setze mich jeden Morgen eine halbe Stunde hin, um zu meditieren. Sondern es ist oft eher so, dass es so kommt, an irgendeinem Punkt des Tages, also meistens täglich, dass ich dann in irgendeiner Form meditiere, also mich zum Beispiel für eine Weile einfach hinsetze in Ruhe oder zum Beispiel auch Gehmeditation mache. Das ist auch so eine Praxis, die ich sehr schätze.
Wenn du sagst Meditation beim Sprechen, heißt das, dass dann die Worte so aus dir rausfließen, ohne dass du drüber überlegst, dass du vielleicht sogar erstaunt bist, was du gesagt hast oder wie?
Ja, das ist so das, was ich auf der einen Seite meine, mehr geschehen lassen, als so zu tun und zu wollen. Und ich merke, wenn ich wirklich, wirklich zum einen bei mir bin und verbunden bin mit, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, mit dem, was da ist oder mit allem oder mit dem Universum, dann kann es passieren und dann ist es ein unheimlich schönes Gefühl, also einfach so loszulassen und die Dinge so geschehen zu lassen und halt auch für mich geht es dann viel darum, im Moment zu sein. Also weil wenn ich jetzt sehr viel mich anstrenge, zu überlegen, was ich sagen könnte oder da irgendwie an die Vergangenheit und an die Zukunft denke, dann bin ich raus zum Jetzt. Und was mir da halt immer wieder hilft, ist wirklich dann auf den Atem, immer wieder zum Atem zurückzukehren. Also um aus dem Moment heraus dann halt eben auch zum Beispiel zu sprechen. Oder beim Zuhören halt wirklich zuzuhören. wirklich da zu sein, ohne eben in Gedanken weiterzudenken, was werde ich antworten, oder die eigene Geschichte irgendwie weiterzuspinnen, was wir oft tun als Menschen, so, ne? Dass wir eigentlich gar nicht wirklich da sind, wenn wir zuhören. Und das ist zum Beispiel was, was ich gerne immer wieder versuche, wirklich da zu sein, zuzuhören. Und was ich sehr schön finde.
Wie weit hat Identifikation für dich eine Bedeutung? Also zum Beispiel das Identifiziertsein mit dem Körper, mit dem eigenen Wahrnehmen, mit den Gedanken, mit den Gefühlen. Ist ja, das passiert ja bei den meisten Menschen automatisch. Wie ist es bei dir?
Bei mir passiert das natürlich auch automatisch. Und also ist wahrscheinlich die meiste Zeit so, dass ich mich irgendwie schon halt damit identifiziere. Mir hilft es unheimlich, dann immer wieder so hinter die Kulissen zu treten, so stelle ich mir das immer vor, von außen auf den Film zu schauen. Und ich bin die Leinwand, auf der dieser Film abläuft und passiert. Je öfter ich das tue, desto mehr passiert, dass mir das immer wieder passiert, dass ich das erkenne und einen Schritt zurücktreten kann. Und mir das das Leben manchmal schon leichter macht und da auch oft eine Berührtheit entsteht eigentlich, dass ich dann wieder weiß, dass ich das eben eigentlich nicht bin, sondern dass es da noch was dahinter gibt, was ich bin und was wir alle sind und was uns auch alle verbindet. Dennoch finde ich es jetzt gar nicht so. Also zum einen finde ich es wichtig und praktisch, sich mit auch dem Körper zu identifizieren, auch mit sich als Person. Also ich bin Helene, ich habe die und die Geschichte. Also anders könnten wir, glaube ich, dieses menschliche Leben halt nicht führen. Ohne Bezeichnungen auch von Objekten. Aber ich finde es schön, beides zu sehen und darin auch so ein bisschen switchen zu können.
Du hast eben Yoga-Praxis erwähnt. Also Yoga-Praxis heißt, bestimmte Übungen zu machen, oder ist es auch eine Geisteshaltung? Oder?
Ja, auch da ist es so wie bei der Meditation, dass es halt auf der Matte stattfinden kann. Und das ist ja das, wo die meisten Menschen wahrscheinlich erstmal dran denken. Yoga, gibt es eine Matte, auf der macht man körperliche Übungen, je nach Yoga-Stil verschiedene Übungen. Oder mehr Körperliches, bei anderen geht es mehr um die Atmung. Das eine ist vielleicht weniger körperliche Bewegungen, mehr entspannendere Sachen. Das andere ist vielleicht viel körperliche Bewegung. Und genau, für mich ist es auch da, zum einen auf der Matte. Ja, da habe ich meine tägliche Yoga-Praxis. Oder fast täglich. Gibt auch Tage, wo es nicht passiert. Und ja, tatsächlich mache ich da mit meinem Körper was, körperliche Übungen, und ich frage mich auch immer wieder, warum mache ich eigentlich diese körperlichen Übungen? Also genau, das habe ich mich schon oft gefragt, so. Ich frage mich das immer wieder, was Yoga eigentlich ist und warum es eigentlich auch diese körperlichen Übungen sind, weil wenn man jetzt meint, okay, es ist eine spirituelle Praxis eigentlich und wieso, manchmal sieht es einfach aus wie Gymnastik, so. Aber, also das ist mir schon immer ganz, ganz klar von Anfang an, so wie ich zu Yoga gekommen bin, dass es nicht um Gymnastik geht, auch wenn es manchmal vielleicht so ausschaut. Aber dass es viel mehr ist als das. Und ich glaube, dafür muss dann, nicht muss, aber dafür ist dann, ist auch schön und ist auch für mich so, wenn das Bewusstsein eben dafür da ist, dass es für mich auf der Matte darum geht, mich eben mit dem zu verbinden, was ich eigentlich bin, was wir alle eigentlich sind, und das zu spüren und dem Raum zu geben und das auch geschehen zu lassen. Das kann natürlich, ja, manchmal passiert es und manchmal nicht. Manchmal ist meine eigene Yoga-Praxis auf der Matte, finde ich, total berührend und tiefgehend und verbindend. Und manchmal ist es das nicht so sehr, da merke ich auch, da bin ich dann im Kopf, da bin ich gestresst, da denke ich irgendwie an die nächsten Schritte des Tages oder so und kann eben nicht loslassen. Und dann merke ich auch halt mehr und mehr, wie außerhalb der Matte auch Yoga für mich eine Bedeutung, eine große Bedeutung hat. Und das halt passiert bei mir so in dem Sinne, dass ich nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Yogi-Kodex hätte oder so und mich an irgendwelche Verhaltensregeln da halte. Also es gibt ja auch da bestimmte, nach Patanjali irgendwie den Achtwochenpfad, sowas wie Gewaltfreiheit, sich selbst und anderen gegenüber und so Sachen. Das ist was, wo ich immer mal wieder dran denke. Und klar, ich glaube automatisch auch durch die Yoga-Praxis auch sowas kommt wie, dass man kein Fleisch mehr essen will oder kein Alkohol trinkt oder weniger. Dass einfach man spürt, was der Körper möchte und nicht möchte und braucht, mit sich selber anders und achtsamer umgeht. Das ist zum Beispiel so eine Komponente. Oder dann auch, ja, mich immer wieder irgendwie schon auf das, auf diese spirituelle Dimension unseres Lebens halt zurückzubeziehen. Also auch wenn ich eben im Alltag irgendwo gefangen bin und so im Film festhänge und irgendwie eine Situation ist, die schwierig ist oder ein Konflikt oder so oder eine Lebensphase, die schwierig ist, dann sind es schon so Dinge aus dem Yoga und aus der Yoga-Philosophie, die mir da auch oft helfen, mich wieder so zurückzubesinnen auf diese spirituelle Dimension.
Du hast eben gesagt, dass es eben passiert, dass du dich im Yoga wieder mit wieder zu dem Leben als oder zur Quelle, also dass du irgendwie wieder in Verbindung kommst, aber im Grunde ist es ja, du kannst ja nie davon raus. Also es ist mehr wieder, dass es wieder im Bewusstsein ist, ja? Das verstehe ich das auch.
Also ja, meinst dass du wieder das auch im Bewusstsein so? Sind, ja, wieder ist es, genau. Also genau, das ist natürlich, wir sind ja immer drin. Und das ist auch klar so eine Frage, mit der ich mich auch viel beschäftige, jetzt seit dem Satsang auch, den wir hier hatten mit Gaia. Also eigentlich kann ich das ja jeden Moment, bin ich ja da. Aber irgendwie ist ja schon eine Frage der Aufmerksamkeit, wenn die Aufmerksamkeit hingerichtet. Und so hilft mir die Aufmerksamkeit eben wieder dahin zu richten, zur Quelle.
Wie machst du das?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Die ich mir auch selber, ja, ich frage mich so oft, was ist Yoga eigentlich, was macht das mit mir, was passiert da?
Also vielleicht kann ich dir helfen, weil für mich ist es so, dass alleine die Intention, mich darauf auszurichten, das funktioniert schon. Ich brauche gar nicht zu wissen, wie. Mhm. Also es war für mich auch gerade eine relativ neue Entdeckung, dass es einfach nur um die Ausrichtung geht. Mhm. Und aber wie die im Moment funktioniert, weiß ich selber nicht so richtig. Aber das ist gar nicht so nötig. Also weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, doch. Stimmt, diese Intention und die Ausrichtung, ja. Das ist, genau. Und ich konnte aber auch gar nicht sagen, was dann genau passiert. Wie das dann geht. Ja.
Wobei es ja auch Methoden gibt, die ganz konkret sind, wie zum Beispiel die Frage, wer bin ich?
Ja, die stelle ich mir schon auch immer mal wieder. Ja. Und ich weiß nicht, beim Yoga, dann auch auf der Matte, also auch mit den Körperübungen, dann ist es schon auch irgendwie, da stelle ich mir jetzt nicht explizit, wie es würde ich nicht sein, dass sie mir die Frage stellen, wer bin ich, diese Frage. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch eine Art von Konditionierung mittlerweile auch schon, also so auf die Yogamatte zu gehen und alleine auf der Matte zu sein und zu wissen, dann ist eigentlich, wenn ich auf der Matte stehe, dann ist eigentlich die Intention schon da. Dann besinne ich mich eigentlich schon auf mich, auf mein Inneres, auf meinen inneren Raum und dann fühle ich eigentlich schon eben eine Weite im Inneren. Ja, dann bin ich nicht mehr so stark identifiziert in dem Moment mit Gedanken und Gefühlen und sowas.
Wie war das so im Laufe deiner Geschichte? Hast du dich irgendwann als Jugendlicher oder als junger Erwachsener oder wie auch immer einfach für Yoga interessiert? Oder wie kam das?
Also es war ganz wunderbar, wie das kam. weil ich habe überhaupt nicht an Yoga gedacht. Also auch bei mir in der Familie hat das niemand gemacht. Also meine Eltern sind katholisch und gläubig, aber haben jetzt mit irgendwelcher hinduistischen oder buddhistischen Spiritualität oder Philosophie gar nichts am Hut. Also ich wusste nichts davon in die Richtung. Auch nicht in meiner Verwandtschaft oder so. Niemand hat sowas gemacht oder auch nicht meditiert. Und ich hatte dann das große Glück sozusagen, dass ich körperliche Beschwerden einfach irgendwann entwickelt habe, weil ich mir sehr viel Stress anscheinend gemacht habe, so als in meiner Jugend. Die auch über längere Zeit dann nicht weggegangen sind, so über 2-3 Jahre und auch keine Ursache gefunden werden konnte. Und dann meine Hausärztin damals, die hat irgendwie mal gesagt, ja, Helene, hast du Lust, mal Yoga zu machen? Ich glaube, das könnte vielleicht helfen, so für den Stress und auch für die körperlichen Beschwerden und so. Und als sie das so gesagt hat, Yoga, da ist bei mir schon irgendwas angegangen. Da war es so, ah ja, Yoga, ja, das habe ich schon mal gehört. Und ich hatte keine Ahnung, was man da macht. Ich wusste es wirklich nicht. Aber es war so, ja, doch, das will ich mal ausprobieren. Und dann gab es bei uns im Nachbardorf, also ich bin auf in einem Dorf, auf einem Hof aufgewachsen und so, da hat sich eh auch niemand damit beschäftigt, da war überhaupt nicht diese Energie irgendwie da. Und das war dann im Nachbardorf, wo mich meine Mutter dann quasi noch hingefahren hat da abends und so, weil da kein Bus oder sowas ging. Und das war da in dem Dachgeschoss von so einem Gasthaus. Und das war so ein unheimlich schöner Raum unterm Dach, so mit Dachschräge und alles aus Holz. Und ich wusste auch nicht, was das für ein Yoga ist. Also ich wusste dann, das ist Kundalini-Yoga, also was ganz anderes jetzt wieder. Kam da rein und dann saßen da ein paar Frauen, so Mitte 50 die meisten, ganz in weiß gekleidet und haben mich da so ganz schön in ihre Runde aufgenommen, mich so als mit Abstand des Küken. Und dann haben wir da geatmet, dann haben wir das so richtig, also da macht man ganz, ganz viel mit Feueratmung in Kundalini und allgemein schnelle Bewegungen mit der Atmung, mit einer ganz schnellen Atmung zu verbinden. Und da ist irgendwas passiert bei mir, also das war so richtig, das war für mich wie so ein Zauber, der mich da so erreicht hat, ja. Und seitdem hat der mich nicht losgelassen.
Und dann hast du aber auch andere Yoga-Stile ausprobiert?
Mhm. Genau, ich habe dann sehr lange das Kundalini gemacht, also so 5 Jahre ungefähr.
Geht es da darum, dass die Kundalini-Energie genau. nach oben steigt?
Genau,
oder?
Genau, das ist das Kundalini-Yoga. Ja.
Hat das funktioniert?
Also ich hatte jetzt keinen Kundalini-Erwachungs-Erleuchtungsmoment. Nee, das nicht. Ich hatte viele kleinere, schöne Momente und Momente, die erleuchtet waren. Ist schon sehr, sehr kraftvoll, das auf jeden Fall. Also man meditiert auch viel, man macht viel mit Mantren, es werden ganz viele Mantren gesungen, oft halt irgendwie eine Stunde am Stück oder so, sonst singt man das gleiche Mantra es gibt sehr reinigende Übungen auch dabei, also auch das Unterbewusstsein zu reinigen. Also es ist, ja, hat schon viel bewirkt auf jeden Fall, viel Gutes. Und das ist genau, das habe ich dann so 5 Jahre ungefähr gemacht. Und kannte eigentlich gar kein anderes Yoga. Das, was man vielleicht klassischerweise eher so kennt, was dann so ein bisschen nach Gymnastik ausschaut. Weil Kundalini sind auch andere körperliche Bewegungen. Und habe dann auch im Kundalini, also ich wollte dann, irgendwann kam der Wunsch in mir auf, dass ich eben Kundalini auch weitergeben möchte. und habe da auch die Ausbildung dann 2011 angefangen. Und während der Ausbildung bin ich dann umgezogen in eine andere Stadt und dort gab es kein Kundalini-Yoga. Und da bin ich dann zum ersten Mal zu anderen Stilen gekommen. Also zum Ashtanga-Yoga als erstes, Shivananda-Yoga, Chivamukti-Yoga, alles irgendwie andere, wo man so diese klassischen Asanas macht, wenn man so von Asanas spricht.
Wenn du so verschiedene Yoga-Stile kennst, würdest du sagen, das ist sehr entscheidend, welchen Stil man praktiziert, oder ist Yoga an sich überhaupt, dass man Yoga macht oder eben die Praxis hat, ist das das Entscheidende?
Also entscheidend wofür?
Ja, entscheidend, dass es irgendwie wirkt, dass man dadurch glücklicher oder lebendiger oder körperlich wohlfühlender wird.
Ja, das ist auch schön, dadurch, dass ich so viele verschiedene Stile kennenlernen durfte, dass ich mir auch diese Frage aufgestellt habe, was ist eigentlich der gemeinsame Kern und das, worum es im Yoga im Grunde geht. Und da sehe ich schon in allen den gemeinsamen Kern, nämlich diese Erkenntnis, wer wir wirklich sind und die Verbindung mit dem Göttlichen oder Höheren oder wie auch immer man es nennen möchte und das Loslassen. Und ja, es gibt verschiedene, ja nicht mehr Wege, um dahin zu kommen, weil es gibt ja keinen Weg, um dahin zu kommen. Vielleicht Wege, das zu erkennen. Aber eins muss ich eben schon sagen, und da ist jetzt auch dadurch, dass ich durch die verschiedenen Stile gegangen bin und auch gemerkt habe, was das mit mir macht und was das auch auf den Körper bezogen dann mit mir macht, da sehe ich schon den Unterschied. Also da ist eben für mich das Anusada-Yoga, bei dem ich dann letztendlich landen durfte, halt eine ganz, ganz große Erkenntnis und ein ganz, ganz großes Geschenk, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Yoga nicht immer gut tut für den Körper, dass da auch ganz viel Verletzung tatsächlich passieren kann und das ist gar nicht so selten. Müssen jetzt keine großen Verletzungen sein, aber einfach so Sachen, dass ich hatte dann auch, als ich halt dann so mit Ashtanga und Chiromukti und so weiter angefangen habe, hatte ich oft dann im unteren Rücken Probleme oder in den Knien, wo ich halt eh sensibel bin. Und habe auch die Erfahrung gemacht, dass halt sowieso, je nachdem zu welchem Lehrer man geht und welchen Stil der unterrichtet, die Lehrer unterschiedliche Ansagen machen. Also der eine sagt, den Kopf so halten, der andere sagt, ist irgendwie anders. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wie ist es denn jetzt eigentlich richtig und gut für meinen Körper? Und da durfte ich dann Gott sei Dank auch relativ unerwartet und zufällig das Anusada-Yoga kennenlernen, was halt da ganz viel Wert drauf legt, auf die genaue Körperausrichtung und halt nach sportmedizinischen Erkenntnissen entwickelt wurde und nach biomechanischen Prinzipien den Körper ausrichtet.
Ja. Das heißt, die Übungen werden ganz exakt gemacht, also ganz genau beschrieben und vorgemacht und.
Ja, sie werden schon detailliert angeleitet. Also vorgemacht wird gar nicht so viel. Also im Anusada ist auch eine Besonderheit, die es jetzt nicht in jedem Stil gibt, dass der Lehrer selber nicht mitmacht, sondern eben die Ansagen so präzise macht, dass die Schüler wissen, was zu tun ist sozusagen. Also, oder wenn sie es nicht wissen, dann machen wir mal was vor. Und dass auch der Körper bei den Ansagen, also geht es mehr darum, jetzt nicht den Körper statisch auszurichten, so Schritt für Schritt, ja, den Fuß jetzt so drehen und den Fuß so drehen und dann das und das tun, sondern das eigentlich alles schon in den Fluss zu verbinden und um den Energiefluss im Körper zu ermöglichen, vom hinteren Zeh bis zu den vorderen Fingerspitzen.
Ja. Und das hat dich sehr angesprochen und dann bist du bei diesem Yoga geblieben.
Ja, genau, das war jetzt vor 2015 habe ich das dann kennengelernt und Und bei dem bin ich jetzt geblieben. Also was heißt geblieben? Also ich lasse auch immer wieder mich inspirieren von anderen Sachen. Ich mache jetzt auch seit kurzem wieder, habe ich das Kundalini-Yoga wieder entdeckt hier im Valle Glen Rey durch eine Freundin, die das hier unterrichtet und wo wir auch gemeinsam öfters praktizieren, was auch total schön ist, weil es so anders wieder ist, dass es eigentlich auch schon wieder gut kombinierbar ist sozusagen.
Yoga kommt ja, ist ja eine östliche Tradition. Hast du schon mal den Gedanken gehabt, dass es, oder hast du immer das Gefühl, das passt für den westlichen Menschen auch? Oder oder ist es eben gut, eben so ein spezielles Yoga, was eben auf den westlichen Menschen ausgerichtet ist, oder gibt es da eh keine Unterschiede? Wie siehst du das?
Also als erstes fällt mir jetzt auch die körperliche Ebene dann ein, tatsächlich die körperlichen Übungen, die einfach zum Teil für uns westliche Menschen meiner Meinung nach eben es gut ist, die nochmal anzupassen für uns, an unsere momentanen Lebensgegebenheiten. Also wir sitzen unheimlich viel, die meisten von uns haben viel Büroarbeit. Unsere Körper sind jetzt ganz anders als, ich weiß nicht, wie das irgendwie bei den Yogis in Indien oder so anfangs war, aber anscheinend können die sich halt krass verbiegen und sind wahrscheinlich auch viel gesessen, weil sie viel meditiert haben. Waren auch spargeldünn wahrscheinlich viele, weil sie irgendwie asketisch gelebt haben. Und da frage ich mich auch oft, ob das dann so gesund für die Yogis dort war, diese krassen Verbiegungen, die sie gemacht haben. Und ich finde es richtig gut, wie es eben im Anusara-System ist, wenn man das nochmal anpasst an die heutige Zeit, an den heutigen Menschen und vor allem an die Erkenntnisse, die es jetzt einfach gibt. Also das ist ja auch, es gab ja vor 50 oder 500 Jahren nicht die sportmedizinischen Erkenntnisse und anatomischen Erkenntnisse, die wir heute haben, und warum die nicht mit einfließen lassen und das Yoga immer wieder verändern. Also auch das Yoga darf sich verändern. Also für mich ist es nicht so, man muss es komplett so erhalten, wie es war. Für mich ist es wichtig, dass die spirituelle Komponente erhalten bleibt, die ich dann manchmal das Gefühl habe, dass die manchmal nicht mehr so erhalten ist. Ja, ich meine, jetzt irgendwie Power Yoga im Fitnessstudio oder so, dass vielleicht manchmal die spirituelle Komponente leider nicht mehr so da. Das finde ich sehr schade zu sehen, weil es für mich einfach eine spirituelle Praxis ist. Aber trotzdem, gerade Yoga darf sich verändern, weil gerade Yoga ist ja, bedeutet ja, im Fluss zu sein und in der Veränderung auch zu sein.
Ja, und es ist auch schön, dass es so eine Vielfalt gibt. Ne? Der eine fühlt sich vielleicht mehr zu einem traditionelleren Yoga hingezogen und kann das auch mit seinem Körper, und jemand anders vielleicht nicht.
Das finde ich auch total schön, dass es diese Vielfalt gibt. Ja. Im Grunde ist es ja, bei jedem Lehrer ist es ja anders, also nicht mehr von Stil zu Stil, sondern bei jedem Lehrer, und es ist so schön, dass da jeder eigentlich, denke ich, seins finden kann.
Ja, der Wind interviewt mit oder spricht mit.
Ja, der Wind, der so oft hier ist, ne?
Ja. Okay. Ja, du bist ja jetzt auch Yoga-Lehrerin. Wie ist es dazu gekommen, dass du eben das auch lehrst?
Auch eine gute Frage. Ja, ich habe eben damals schon, als ich noch das Kundalini-Yoga gemacht habe, einfach irgendwann den Wunsch verspürt, dass ich das weitergeben möchte, weil mich das so, so berührt hat und mir so unheimlich gut getan hat und mir so geholfen hat. Also auch in der Zeit, wo ich mich, ich meine, ja, war auch meine Jugend, Pubertät und so auch, oder dann so im Erwachsenwerden, mich so sehr unterstützt hat, in der Zeit, wo ich mich auch oft einfach so verloren gefühlt habe. Und beim Yoga hatte ich irgendwie immer so das Gefühl, ja doch, das gibt mir so viel. Und das war immer so ein Anhaltspunkt für mich und ein Anker. Und ich hatte halt so den Wunsch, das weiterzugeben. Und also mein Wunsch wäre es, dass das jeder für sich erfahren darf. Und ich dann damals eben schon das Kundalini-Yoga auch für eine Weile unterrichtet habe. dann ja, das war ein bisschen eine schwierige Phase für mich, gemerkt habe, mein Herz ist nicht mehr ganz beim Kundalini-Yoga, als ich die anderen Stile gemacht habe und dann erstmal nicht mehr unterrichtet habe. Und als ich dann, ja, ich habe dann nach einer Weile wieder den Wunsch in mir mehr und mehr gespürt, dass ich ja jetzt doch wieder Yoga unterrichten möchte. Und irgendwann war der dann einfach so klar, der Wunsch wieder, dass ich dann, und dann genau habe ich nämlich auch das Anusada-Yoga kennengelernt. Habe selber vorher noch nie Anusada-Yoga gemacht, habe mir nur mal auf so einer Internetplattform eine Stunde mir angeschaut und mitgemacht und habe es einfach total vom Herzen gespürt, dass das das Richtige ist und ich darin die Ausbildung machen will und dass ich jetzt das gefunden habe, wo ich wirklich die Ausbildung machen will.
Ja. Ja, wie ist es, Yoga eben zu lehren, weiterzugeben? Also lebst du dann quasi mit den Menschen, die zu dir kommen? Also erlebst du das mit oder ja, öffnet sich dein Herz für die oder siehst du das einfach ganz cool als Job? Wie ist das?
Nee, ich sehe das nicht ganz cool als Job. Ich mache das jetzt auch noch nicht so lange. Also ich habe das jetzt so 1,5 Jahre gemacht. Und ich war jetzt auch nicht irgendwie finanziell darauf angewiesen, also es war jetzt nicht mein Hauptberuf, sondern ich habe das nebenher neben meines Studiums gemacht, da war ich noch im Studium. Und für mich ist es einfach eine unheimliche Bereicherung, ja. Oftmals, auch nicht immer, weil manchmal, wenn ich zu sehr im Kopf bin und zu sehr will, irgendwas Bestimmtes jetzt rüberbringen möchte oder so, dann gibt es auch so Stunden, die ich gebe, wo ich nicht so erfüllt rausgehe oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, da ist jetzt keine Verbindung zu den Schülern zustande gekommen. Auch diese Verbindung kann man natürlich nicht erzwingen, aber wenn diese Verbindung entsteht, dann ist es unheimlich schön, ja, dann bin ich total bei dem, was da passiert, also dann, ja, dann fühle ich mich verbunden, dann ist es, wie als würden wir gemeinsam Yoga machen, also obwohl ich nicht selber mitmache, aber dann ist es auch manchmal so, als würde ich jeden Atemzug auch mitmachen und jede Bewegung auch mitmachen. Und wenn diese Verbindung da ist, ja, dann kann was Wunderschönes auch in mir passieren. Also, dass ich auch was geben darf, aber auch total viel zurückbekommen.
Hast du eine Idee, warum Yoga mehr Frauen anzieht oder ist das gar nicht mehr so?
Das Witzige ist, dass das bei meinen Klassen überhaupt nicht so war. Da waren immer mindestens die Hälfte Männer. Das waren Studenten. Das ist mir ganz überraschenderweise auch aufgefallen, weil ich es für mich auch eher kenne, dass 90% wahrscheinlich Frauen in der Yoga-Klasse sind. Ich glaube, dass das mit zwei Sachen zusammenhängt. Also zum einen, weil Yoga halt eben als so eine Verbiegungs-, Gymnastik-, Flexibilitätsgeschichte angesehen wird und ich glaube, viele Männer davon abgesteckt sind und vielleicht meinen, naja, sie könnten das ja nicht, weil sie können sich ja nicht so krass verbiegen. Das kann ich mir vorstellen. Und das andere ist ja auch interessant, dass dass die meisten Yoga-Lehrer ja auch weiblich sind. Habe ich den Eindruck, ja, es gibt eher wenig männliche Yoga-Lehrer. Da, wo das Yoga herkommt, durften Frauen ja erstmal überhaupt nicht mal Yoga praktizieren und gibt es eigentlich nur männliche Yoga-Lehrer oder gab es lange Zeit. Aber ich glaube, dass das Yoga halt eben sowas ist, was so eine Herzenssache ist und sowas schon auch, so wie es bei uns jetzt gelehrt wird, so eine Weichheit, eine große Weichheit hat und sowas Weibliches dadurch auch hat. Und das, glaube ich, das hat vielleicht Frauen sich dann mehr angezogen fühlen, sowohl als Schüler als auch als Lehrer.
In meiner Jugend, also vor ein paar Jahren länger her, da war Yoga was total Exotisches und gab es auch kaum. Und jetzt ist es ja so, irgendwie fast in jeder Stadt gibt es eine Yogaschule oder mehrere. Ja, siehst du das als hin zu einer allgemeinen spirituellen Entwicklung oder geht es dann hauptsächlich um die körperlichen Vorteile?
Ja, ich sehe es nicht unbedingt, wenn ich jetzt so mich dahin spüre, als hin zu einer spirituellen Entwicklung. Also auch, und das wäre auch total schön, wenn das irgendwie eben die spirituelle Komponente des Yoga viel Anklang finden würde und ankommen würde. In diesem großen Ausmaß, weil es wirklich ja mittlerweile so ist, dass es in jeder Stadt, in jeder Ecke irgendwie ein Yoga-Studio gibt. Ja, aber ich habe schon noch den Eindruck, dass Yoga schon halt auch einfach manchmal weggeht von dieser spirituellen Dimension und vor allem auch hin, also zum einen auch in sowas Körperliches und was ja auch gut ist. Also es ist ja dann trotzdem, es tut ja trotzdem dem Körper gut. Es ist ja trotzdem gut für den Körper, für die Haltung und die Flexibilität und Stabilität des Körpers. Und dass es auch oft so mit Entspannung ja auch einhergeht für viele. Dass ja viel Entspannungs-Yoga angeboten wird. Für mich im Grunde Yoga jetzt nicht und auch nicht Meditation Entspannung bedeutet. Also es hat eine entspannende Wirkung auch, aber es ist eben mehr. Und das finde ich gut, die Entwicklung. Also weil es den Menschen, glaube ich, einfach so oder so gut tut. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt so, dass jetzt dadurch eine große Spiritualität also nicht unbedingt zustande kommt. Dass sie schon wahrscheinlich unterstützt wird. Ja. Aber dass es halt solche und solche Yoga-Formen dann gibt.
Ich war dabei, dass du auch eben im Satsang warst hier. Ich weiß nicht, wie weit du da Erfahrungen hast, könntest du sagen, dass Yoga und Satsang sich ergänzen, oder könntest du quasi den spirituellen Aspekt von beiden irgendwie vergleichen, oder magst du gar nicht über sowas reden?
Doch, total gerne. Ich freue mich total über die Frage, weil dieses Satsang, also die Satsang Sitzungen, die wir hatten über eine oder eineinhalb Wochen weg und eigentlich schon das erste, was das erste Mal da war, das hat mich in der Phase, in der ich mich auch wieder viel gefragt habe, was ist eigentlich Yoga, und ich auch ein bisschen die Verbindung dazu manchmal verloren hatte, hat es mich total zurückgebracht zu dem, was Yoga ist, und mich wieder erinnert und mir das wieder ganz, ganz klar gemacht. Und für mich ist es genau das gleiche, Satsang und Yoga. Also, und da habe ich nämlich auch wieder gewusst, also, dass das Yoga eben nicht diese körperlichen Übungen sind, also dass das ein Teil davon ist und auch ein erster Schritt, weil es auch ein leichterer Zugang ist, also so wird zumindest in der Yoga-Tradition gesehen, dass man mit körperlichen Übungen beginnt, dann mit Pranayama, mit Atmung, und irgendwann am Ende kommt sowas wie Meditation. Aber ja, dass das, was das Satsang im Grunde ist und was das Yoga im Grunde ist, genau das gleiche ist, ohne Körperbewegung. Und zwar dieses, ja, eben Satsang, dieses Sein in Wahrheit, und ich habe dann auch wieder gewusst, das ist das, was mich im Yoga so berührt. Dass da diese Verbindung zu dem, zu der Quelle entsteht. Oder so bewusst wird, ja.
Also es geht ums Gleiche, nämlich sich eben auf die Quelle oder das Sein auszurichten, aber eben die Richtungen, von denen man da hinkommt, also wo man nie davon weg kann, die sind irgendwie ein bisschen anders.
Ja, die sind anders, also wenn man es jetzt von außen betrachtet, wäre komplett anders. Also beim Satsang, da sitzen wir 2 Stunden oder legen uns hin gehen vielleicht mal kurz auf den Stuhl davor, erforschen ein bisschen, stellen uns ein paar Fragen, sprechen. Und beim Yoga sind wir 90 Minuten auf dieser Matte und zum Teil sitzen wir ein bisschen, zum Teil machen wir Körperübungen, zum Teil atmen wir ein bisschen. Ja, von außen sieht es erstmal ganz anders aus. Aber so vom Innersten, um was es geht, wusste ich eben genau im Satz dann wieder, dass das Yoga ist für mich. Und trotzdem möchte ich die Körperbewegungen nicht missen. Und ich möchte sie aber auch nicht getrennt davon machen. Also ich möchte nicht, dann könnte ich auch sagen, okay, ich mache jetzt jeden Tag meine Gymnastik und gehe abends zum Satsang oder so. Also das zu verbinden ist für mich das Schöne. Und schon noch den Körper auch mit einzubeziehen. Das ist, glaube ich, für mich doch auch wichtig. Also nicht im Sinne von jetzt Identifikation mit dem Körper, sondern irgendwie im Yoga auf der Matte mit dem Körper auch die Grenzen des Körpers zu erfahren, aber gleichzeitig zu erfahren, das ist vielleicht ein Punkt, dass ich die körperlichen Grenzen spüre, und dadurch, dass ich Grenzen spüre, kann ich auch eine Unbegrenztheit spüren auf der anderen Seite. Und die kann ich umso mehr wahrnehmen, wenn ich auch Grenzen spüre.
Wie siehst du die Rolle von spirituellen Lehrern oder Yoga-Lehrern? Also es geht ja eigentlich immer darum, sich selber zu sein, aber ein Lehrer kann irgendwie hilfreich sein, mehr oder mehr nicht, oder ein Tor sein, manche sagen sogar, ein Lehrer kann ein Tor sein, zu was anderem. Wie siehst du das?
Also ja, ich habe das immer ein bisschen skeptisch gesehen. Was ich gar nicht mag, sind irgendwelche Gurus, sind irgendwelche Ego-Gurus vor allem. Und ich hatte auch, ich war das erste Mal vor 10 Jahren bei einem Satsang im Rahmen des Kundalini-Yoga. Und seitdem bin ich nie wieder zum Satsang gegangen, weil es für mich so eine blöde Erfahrung war. Weil da sehr viel Ego da war bei dem spirituellen Lehrer. Und dann haben meine Wege mich zu Gaia geleitet, und dann war ich da ganz, habe mich da ganz wohl gefühlt, weil er einfach ganz normal ist. Und ich finde auch, ja, ich finde so die Bezeichnung irgendwie so, also die Bezeichnung Guru, damit kann ich nicht so viel anfangen, und mit der Bezeichnung spiritueller Lehrer, ja, doch, finde ich irgendwie okay, um das eben irgendwie abzugrenzen
und irgendwie zu beschreiben.
Genau, bei Gaia sagt er zum Beispiel auch, dass er kein spiritueller Lehrer ist. Oder er sagt sogar, da hat er gesagt, dass er nicht spirituell ist. Ja, und das, eben, das ist, glaube ich, die Gefahr so ein bisschen, dass so Bezeichnungen halt dann auch immer irgendwelche Merkmale gleich mit sich in sich tragen. Und automatisch mitbringen und auch bestimmte Erwartungen, also an sich selber dann auch, die halt das Ego, glaube ich, auch wieder füttern können. Und Erwartungen, die andere dann anhaben. Deshalb glaube ich einfach, dass man da als spiritueller Lehrer dann auch immer wieder selber schauen muss, wie steht man jetzt eigentlich gerade dazu, also warum möchte man jetzt eigentlich gerade irgendwas vermitteln, also kommt es aus dem Ego oder ist es einfach da und möchte einfach aus diesen Menschen heraus eben transportiert werden. Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Ich habe auch jetzt so in dem letzten halben Jahr habe ich nicht Yoga unterrichtet, also weil ich da einfach mich auf andere Sachen im Leben fokussiert habe, und da ist bei mir auch so eine Phase gekommen, wo ich mich ganz viel so gefragt habe, ja, will ich überhaupt wirklich Yoga unterrichten und warum will ich das eigentlich? Was für ein Bild von mir selber auch steckt da eigentlich so dahinter? Und ich bin dann irgendwie mehr und mehr davon weggekommen. Also ich habe dann eher gedacht, nee, ich will es irgendwie nicht. Und habe halt auch so ein bisschen die Ego-Anteile auch gesehen und hinterfragt so. Und dann kam an, jetzt so über Weihnachten und Silvester, kam ich so an den Punkt, wo ich gesagt habe, boah nee, vielleicht unterrichte ich einfach nie wieder Yoga, vielleicht will ich gar nicht Yoga-Lehrerin sein und vielleicht muss ich das auch gar nicht. Und dann habe ich das komplett einmal losgelassen. Und dann, ja, kam die Satsang und das hat mir dann wieder gezeigt, was Yoga ist. Und dann kam auch wieder der Wunsch, es doch wieder weitergeben zu wollen. Also ich glaube, es ist sowas, ja, was tatsächlich zu einem kommt.
Wenn jemand gerne mit dir Kontakt haben will oder auch Session bei dir haben will oder mit dir Yoga machen will, wie bist du erreichbar? Ich glaube, Homepage hast du nicht, aber...
Nee, ich habe noch keine, aber ich arbeite daran. Deswegen per E-Mail am besten.
Und bist du hier auf Gomera, aber hast du in Deutschland einen bestimmten Platz, wo du bist und das anbietest, oder ist das alles offen?
Jetzt gerade ist alles offen. Also ich bin auf Ground Zero, wunderschön, und alles ist offen. Von dem her gibt es gerade keinen festen Ort. Am ehesten Dresden. Dresden ist meine Wahlheimat.
Dein Nachname klingt ein Filzmeier, klingt für mich so ein bisschen bayerisch.
Ja, ich komme eigentlich aus Bayern, aus Regensburg. Aber ich habe die letzten 7 Jahre in Dresden verbringen dürfen.
Hast da studiert?
Genau.
Was, möchtest du auch drüber sprechen?
Psychologie. Ja.
Und möchtest du da auch was machen in der Richtung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, schon. Schon. Und das halt vor allem auch verbinden. Also Psychologie, Yoga, Achtsamkeit, Mindfulness als ganz großer Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, ja. Und der auch schon viel jetzt erforscht wird, auch zum einen. Also so Achtsamkeitsmeditation, Achtsamkeitspraxis, und ich auch selber mein Studium dazu auch geforscht habe, dazu forschen durfte. Und halt auch schon viel in der Therapie auch eingesetzt wird. Also auch in Kliniken schon gibt es Achtsamkeitstrainings und sowas. Das ist total schön. Also ich glaube, das kann man sehr gut miteinander verbinden.
Ja, ich glaube, du hast schon mal mir im Gespräch erwähnt, mir gegenüber, dass du auch in einer Klinik quasi Yoga angeboten hast für die Patienten dort. Magst du da noch was drüber sprechen?
Ja, das war in der psychosomatischen Tagesklinik, also in Dresden an der Uniklinik. Genau, und da hatte ich zum einen, war ich da für 4 Monate zum Praktikum und also war auch in den therapeutischen Ablauf halt von daher eingebunden und ins Team und habe von Anfang an eben dann noch Yoga angeboten, weil es da noch nicht angeboten wurde. Und genau, das war dann so, dass es immer, die Patienten waren für 8 Wochen in der Tagesklinik und hatten halt so ein ganz interdisziplinäres Programm. Also Entspannungssachen, Maltherapie, Sport, Musiktherapie und das Yoga eben und ein Achtsamkeitstraining. Und das war für mich halt total schön, weil ich da eben diese Verbindung geben konnte von Psychologie, Psychotherapie und Yoga. Und gerade auch bei psychosomatischen Patienten hat es mich jetzt sehr interessiert, das mit denen zu machen. Zum einen, weil ich selber ähnliche Erfahrungen gemacht habe und so zum Yoga gekommen bin. Und weil ich eben der Meinung bin, dass Yoga das sehr gut helfen kann. Dass es jetzt nicht unbedingt sofort psychosomatische Beschwerden irgendwie wegmacht. Aber dass es einfach so sehr helfen kann, ja, mehr zu sich zu kommen, den Körper mehr zu spüren. Genau deshalb finde ich eben schon auch die körperliche Seite von Yoga auch wichtig. Und ich habe da halt auch die Erfahrung gemacht, dass einfach da viele der Patienten, die haben auch viele Ängste dem eigenen Körper gegenüber, ja, weil sie den Körper nicht gut kennen oder Teile davon halt auch ablehnen, die eben gerade schmerzen. Und das dann auch sich mit dem Körper erstmal so zu beschäftigen, wie auch im Yoga, das auch erstmal beängstigend sein kann. Und dass aber auch so ganz Kleinigkeiten schon ganz, ganz viel bewirken können, wie einfach atmen. Einfach nur atmen und ganz einfache kleine Bewegungen zu machen. Und Atem und Körper zu verbinden. Und das war für viele sehr, sehr beruhigend einfach.
In der spirituellen Szene ist es oft auch ein Thema, dass Menschen eben an Traumata leiden und dann vielleicht gar nicht offen sind für Satsang, obwohl sie da vielleicht Heilung suchen. Ja, die dann vielleicht sogar erstmal eine Traumatherapie machen müssen oder so. Hast du irgendwie Erfahrung in der Richtung oder weißt du da, kannst du da was zu sagen?
Nee, also ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem ich mich, glaube ich, noch weiter beschäftigen werde, aber leider noch nicht viel Erfahrung damit sammeln durfte. Ich weiß, dass es eben auch, dass Yoga auch in der Traumatherapie eingesetzt wird, also speziell Trauma-Yoga. Und das ist ein Thema, was vielleicht noch kommt.
Weißt du da mehr drüber? Also werden da ganz bestimmte Übungen nur gemacht oder besonders achtsam oder langsam oder?
Ja, also ich habe darüber gelesen, dass ja da halt sehr individuell auf jede Person eingegangen wird, weil eben auch bestimmte körperliche Haltungen halt auch ein Trauma deaktivieren können zum Beispiel. Und dass die Yoga-Lehrer da auch eine spezifische Ausbildung dann erhalten, worauf da zu achten ist. Und dass ja aber auch oft bei Traumata eben die Verbindung zum eigenen Körper auch oft quasi also abgeschaltet wird, um halt nichts zu fühlen. Also das innere Ich abgeschaltet wird, auch die Verbindung zum Körper, aber das dann umgekehrt auch, wenn man halt beginnt, mit dem Körper wieder zu arbeiten, auch wieder eine Beziehung zum eigenen Körper wiederhergestellt werden kann und das dann auch wiederum traumalösend wirken kann.
Hast du Lust noch allgemein spirituelle Fragen zu beantworten oder?
Ja, kann ich versuchen. Bin gespannt.
Gibt es einen freien Willen? Wie erlebst du das für dich?
Ah, das ist eine gute Frage. Einen freien Willen. Ja, da habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht. Vor allem auch wegen der psychologischen Forschung ja auch und der neurowissenschaftlichen Forschung, wo es ja ganz, ganz tolle Experimente gibt, die besagen, wir haben keinen freien Willen und oh Wunder, habe ich mir dann gedacht. Weil es kam dann erstmal so wie so der Beweis, wir haben keinen freien Willen, weil bevor wir eine Handlung bewusst ausführen oder bevor dieser Moment ist, wo wir uns dieser Handlung bewusst sind, ob wir zum Beispiel links oder rechts drücken wollen auf den Knopf, passiert eben im Gehirn schon was, wird das, dieses Areal, das für die Bewegung zuständig ist, halt schon aktiv. Und für mich war das eher so, ah ja, aber ist ja klar irgendwie, dass wir nicht so wirklich einen freien Willen haben. Also ich glaube, dass dass das Leben passiert und wir keinen freien Willen haben und nicht so wirklich viel einwirken können.
Also Wille kann passieren, man kann ja auch was ausgerichtet auch sein, das Gefühl haben, das ist mir jetzt wichtig und da gehe ich für.
Ja.
Aber im Grunde ist da keiner, der die Entscheidung trifft. Oder? Ja. Also Entscheidungen können passieren oder es wird so erlebt.
Aber es wird so erlebt und es ist ja so eine, ich sehe es immer so als Abfolge von allem, was davor passiert ist, also von allen Bedingungen, die davor da waren, die halt dann zu einer bestimmten Handlung führen. Und wir in dem Moment halt das Gefühl haben, wir hätten uns jetzt für diese Handlung entschieden, aber wären die Bedingungen davor nicht so gewesen, wäre diese Handlung nicht geschehen. Ja.
Ja, also einerseits reagiert man natürlich aus seinen eigenen Prägungen und Neigungen heraus, aber andererseits ist das Leben auch jeden Moment frisch und neu. Also so erlebe ich es. Und manchmal kann was passieren, was wo man selber, wie ist das denn jetzt gewesen oder was habe ich denn jetzt gemacht oder gedacht, ja, also was irgendwie ganz anscheinend aus dem Nichts neu kommt.
Ja, genau. Ja, die Erfahrung mache ich auch manchmal. Oder, ja, öfters. Und dann, das ist nämlich das, also ich war eigentlich ein Mensch, immer der sehr viel Kontrolle ausüben wollte und irgendwie schwer so die Dinge auf sich zukommen lassen konnte. Was jetzt nicht heißt, dass ich damals mehr freien Willen hatte oder sowas, sondern dass es halt das Leben sich in mir so gezeigt hat. Und ich mittlerweile ja mehr und mehr solche Momente habe, wo das Leben, also wo ich es dann mehr so empfinde oder die Idee habe, es so zu empfinden, als würde es eben so passieren und als würden die Dinge so auf mich zukommen und eben auch unerwarteterweise oft, genau, wie so ein Moment so, da, boah, das ist irgendwie passiert und ich habe da eigentlich gar nichts gemacht. Ich fühle mich auch gar nicht als Handelnde, sondern mehr als ja, wie so ein Vehikel, durch das passiert. Und das ist total schön. Das ist für mich ein richtig schönes Gefühl, da so, ja, so gehen zu lassen von dem ich als Handelnde und das Leben so durch uns fließen zu lassen, sich zeigen zu lassen.
Aber kann man das machen oder kann man versuchen, dafür offen zu sein oder ist es immer nur eine Gnade?
Oh, nee, eine Gnade, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube nicht, dass das die Gnade den einen trifft und den anderen nicht.
Wäre auch ungerecht, oder?
Wäre total ungerecht. Sondern dass wir ja eh alle, also das passiert ja eh durch uns alle. Deswegen sage ich eben auch jetzt, wir alle. Also das passiert ja nicht nur durch mich, sondern durch alles, was da ist. Und ja, irgendwie, dann denke ich mir halt schon noch wieder, okay, wenn man jetzt nicht sich irgendwie mit Spiritualität vielleicht befasst, ja, vielleicht nimmt man das dann halt weniger so wahr. Also vielleicht, genau, dann ist man vielleicht halt häufiger identifiziert und nimmt sich eben als Handelnden wahr. Deshalb es ist keine Gnade, die einem zufällt, aber gut, auch schon ein Geschenk. Also ich sehe es als Geschenk, dass ich, dass zum Beispiel meine Ärztin damals gesagt hat, er will ja nicht Yoga machen, weil das schon meinen Blick verändert hat auf die Welt.
Erlebst du dich und die anderen Menschen als getrennte Wesen oder ist alles eins und das sind nur Formen, die spielen?
Also die meiste Zeit erlebe ich uns schon irgendwie als getrennte Entitäten so. Also ich jetzt mich gerade und dich da sitzen so. Und zwischen uns ist schon Raum und ist die Kamera. Und so im alltäglichen Leben mache ich mir da meistens keine Gedanken drüber, sondern das läuft halt dann so und da bist du und ich bin ich und da draußen sitzt die Julia. Aber ja, das ist auch zum Beispiel so eine Entwicklung. Also je mehr ich ja zum Beispiel so Erfahrungen mache wie mit dem Satsang oder je mehr ich irgendwie mich in der Yoga-Praxis so wiederfinde oder in Meditationen, sei es formal sich hinsetzen, also auch das mehr und mehr im Alltag zu spüren, desto häufiger ja kommt dann schon auch mal sowas, wo ich dann bewusst die Aufmerksamkeit umswitche und ich mir dann bewusst machen kann, manchmal und manchmal nicht, dass sie eben nicht getrennte Wesen sind. Dass alles eins ist, ich weiß immer nicht, das ist so, fühle ich noch nicht so ganz, was das für mich genau bedeutet. aber dass ich schon dann so eine, also eine Verbindung spüre und irgendwie eben genau das sehe, was durch uns passiert und durch alles passiert, was da ist, sich zeigt, das Leben. Das ist das Leben für mich, das was sich da zeigt und was uns alle verbindet.
Gibt es Dankbarkeit in deinem Leben?
Ja. Oh ja. Oh ja. Also gab es auch nicht immer so stark. Gab es früher Jahren weniger als jetzt. Also da habe ich die Dinge nicht so bewusst, mir nicht so bewusst gemacht und bewusst gesehen, wofür ich eigentlich alles dankbar sein kann. Aber so in den letzten Jahren, da durfte ich schon sehr viele sehr schöne Erfahrungen einfach machen und eigentlich insgesamt in meinem Leben, wenn ich so betrachte, für die ich unheimlich dankbar bin und in mir kommt sehr oft eine sehr große Dankbarkeit auf. Ich finde dazu auch ganz schön eine wunderschöne Praxis des sich bewusst machens. Und zwar praktiziere ich auch viel in der Tradition nach Thich Nhat Hanh, also nach diesem vietnamesischen Zen-Meister, der auch Plum Village in Frankreich gegründet hat, wo ich halt auch sehr mit der Tradition so verbunden bin. Und er sagt immer, ja, in every moment there are more than enough conditions or reasons to be happy. Und ich habe da auch in Dresden, wo ich eben lebe oder gelebt habe, auch so eine Sangha, mit der wir uns ein- bis zweimal in der Woche treffen und viel zusammen praktizieren und eben uns auch zum Beispiel einfach zusammensetzen oder ich das mich auch alleine mache, im Moment bin, also mich auf meinen Atem zum Beispiel konzentrieren und mir bewusst mache, über was ich mich eigentlich alles freuen kann, für was ich alles dankbar bin. Also, dass ich eine Nase habe, durch die ich atmen kann, einen Mund, mit dem ich spreche, Augen, mit denen ich diese Welt sehen kann. Also alleine da, mit allen Sinnen und am Körper, dass ich Körper habe, der gesund ist, dass ich atmen kann, dass die Sonne hier reinscheint. So das ist wirklich schön, sich das bewusst zu machen. Und dadurch wurde ich auch zum dankbareren Menschen oder kann die kleinen Freuden auch noch mehr sehen.
Gibt es noch andere Themen, über die du sprechen möchtest? Zum Beispiel Beziehung.
Beziehung. Ja. Ja. Ja, doch.
Ja, welchen Stellenwert hat Beziehung oder Freundschaft für dich?
Ja, also erstmal einen sehr hohen, also Freundschaft schon erstmal, hat einen sehr hohen Stellenwert für mich schon immer. Also weil meine Freunde für mich auch immer meine Familie waren, so. Und ich das auch immer noch so sehe und für mich ist es unheimlich wichtig, Freundschaften zu pflegen. Da hilft mir eben auch sehr wirklich auch diese Achtsamkeitspraxis, eben auch vor allem nach Thich Nhat Hanh, wo wir eben auch, das heißt liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören üben, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, so dieses wirklich Dasein, wenn man zuhört oder eben aus dem Herzen zu sprechen, weniger aus dem Verstand. Und Beziehung hat auch einen sehr hohen Stellenwert für mich. Es ist unheimlich Schönes. Ich bin gerade so dabei, auch da mir oder da viel Erfahrung zu machen oder mir auch viele Fragen zu stellen, was Beziehung für mich ausmacht, was mir wichtig ist in Beziehungen und was eigentlich, wie man eine gute Beziehung führen kann Und was wahre Liebe für mich bedeutet.
Und gibt es ein Rezept für eine glückliche Beziehung?
Das weiß ich nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das schon sagen könnte, ja, ich habe da schon nach einem Rezept gelebt, das hat gut funktioniert. Ja, das ist eher was... Ich glaube, dass es auch da viel drum geht, im Hier und Jetzt auch immer wieder zu sein, immer wieder im Moment zu sein. Also, dass es auch bei Wahl der Liebe viel darum geht und vor allem auch, ja, auch wenn wir alle eins sind, ist dann ja doch auf einer Ebene jeder auch seins. Und da, ja, in der Beziehung auch eben der beiden Partner, die das wirklich für ihn die Freiheit da ist, auch sich selbst zu entfalten und zu leben und die Liebe nicht festgehalten wird.
Ja,
eingetütet wird.
Ja, wenn es so ideal zusammenpasst, dass jeder er selber sein kann, dass man sich nicht verbiegen muss wegen irgendwas.
Dass man sich nicht verbiegen muss. Dass man spricht ja über Erwartungen. Und ich weiß auch nicht zum Beispiel, ob es möglich ist, dass keine Erwartungen da sind. Weil es heißt dann oft, ja, wahre Liebe lässt frei und hat keine Erwartungen und so. Ich glaube, es ist nur menschlich, auch Erwartungen zu haben. Und ich weiß nicht, ob man sich... Man muss sich auch nicht frei davon machen, glaube ich. Man kann dann darüber sprechen.
Ja, es kommt darum, wie man damit umgeht.
Genau,
ne?
Wie man damit umgeht. Genau.
Also, ob man die einfach da sein lassen kann und sehen kann und bei sich selber spüren kann, zum Beispiel, wenn da Enttäuschung ist.
Ja.
Oder ob man das direkt auf den anderen drauf wirft und der anders sein muss.
Ja.
Dass man, oder versucht, den anderen dahin zu manipulieren.
Ja.
Sondern, also meine Erfahrung ist, wenn es einfach energetisch so stimmt, dass es von alleine so ist, dann ist es toll. Ne? Wobei das ganz ideal geht nie. Also dass eine gewisse Bereitschaft ist eben Teil der Freundschaft oder Beziehung, mit dem anderen mitzufließen oder mit dem, was im Moment für den anderen und für mich stimmt. Ne? Und die ideale Freundschaft ist irgendwie, wenn es einfach sich auflöst, dass man nur von sich ausgeht, sondern dass einfach schon so ein Wir-Denken ist, was stimmt jetzt für uns, was ist für uns richtig. Also ich erlebe es so, wenn wirklich so ein Zusammenfließen ist, da muss man gar nicht mehr überlegen, was ist jetzt für mich richtig und für den anderen, sondern es ist automatisch, was ist für uns richtig, was stimmt für uns.
Ja, das klingt sehr schön. Das habe ich so noch nicht erfahren dürfen irgendwie. Ja, das klingt schön.
Ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber eben, ich sehe dich als jungen Menschen. Und gibt es irgendwas, was du anderen jungen Menschen mitteilen möchtest? Weil es ist eine bestimmte Zeitqualität jetzt und viele junge Menschen haben es nicht so einfach, einen Beruf zu finden und Arbeit zu finden oder eine Existenz aufzubauen. Ja, wie siehst du jetzt die Zeit für junge Menschen und die Möglichkeiten und eben, gibt es da irgendwas, was du teilen möchtest?
Ja, also mir fällt als erstes eine Sache ein, die halt für mich jetzt unheimlich wichtig war, aber wie du sagst, dass eben viele, ja, zum Beispiel irgendwie keinen Job finden oder vielleicht einen Job machen, den sie nicht lieben und den aber machen müssen, dazu gezwungen sind. Und jetzt hatte ich halt einfach in den Jahren meines Erwachsenwerdens, ich bin 28, also während meines Studiums zum Beispiel das Glück, dass ich halt da immer wieder ein bisschen shoppen gegangen bin, aber mich jetzt nicht komplett selber finanzieren musste. Und ich da mir viel Zeit für mich genommen habe und eben für meine eigene Entwicklung und ja, für meine spirituelle Entwicklung auch und meine persönliche Entwicklung. Und das würde ich mir wünschen für alle jungen Menschen, dass sie diese Möglichkeit hätten. Und ich sehe aber, dass das viele nicht haben. Also sehe ich auch im Freundeskreis, die nicht das Glück haben, studieren zu können, wo man eben auch nochmal einfach schon, jetzt kommt es auf an, was man studiert, aber jetzt gerade zum Beispiel auch bei Psychologie irgendwie auch viel die Möglichkeit hat, nochmal sich mit sich selber zu beschäftigen. Aber andere, die halt einfach nach der Hauptschule oder nach der Realschule oder so halt einfach anfangen, eine Ausbildung zu machen und dann ab da halt arbeiten müssen. Und das finde ich, das tut mir oft weh, das zu sehen. Weil ich halt einfach der Meinung bin, das halt auch sehe, also auch jetzt im Kontakt auch zum Beispiel mit älteren Menschen im Austausch, dass es halt schon leider häufig jetzt in den Generationen vor uns so lief, dass die Menschen halt ja von Anfang an einfach irgendwie in die Arbeitswelt so geschmissen werden und halt bis sie in die Rente kommen, einfach arbeiten, dann noch irgendwie Kinder und Familie haben, sich dafür auch viele halt aufopfern und viele einfach funktionieren. Und dann irgendwie sich auf die Rente dann besinnen und freuen und um da das eigentlich mal leben zu können, was wir gerne tun. Und ich glaube, das ist komplett der falsche Weg ist und dass es eigentlich andersrum sein sollte, dass man erst zu sich finden sollte und wirklich sich dafür Zeit nehmen sollte, um auch herauszufinden, was eigentlich einem Inneren bewegt und was auch der eigene Weg ist oder auch die Berufung ist.
Also du würdest den Menschen raten, trotz vielleicht äußerer Zwänge und anscheinender Notwendigkeiten, sich möglichst viel Zeit für sich zu nehmen und zu schauen, was man wirklich will und was einen anspricht und auch den Mut zu haben, dafür zu gehen, selbst wenn es zum Beispiel finanziell erstmal nicht so günstig aussieht.
Ja.
Verstehe ich das so?
Ja, genau. Also möglichst viel, auch wenn es jetzt vielleicht nicht bei jedem eben aus der Notwendigkeit heraus und aus finanziellen Notwendigkeiten heraus zum Beispiel nicht geht, sich vielleicht zu viel auf sich zu besinnen, aber möglichst viel, so viel es geht. Und oft ist es ja auch so, manchmal geht es ja dann auch nicht nur ums Geld, sondern ja auch einfach um die gesellschaftlichen Zwänge, die wir uns halt auferlegen und dass wir uns eben nicht zugestehen können, uns Zeit für uns zu nehmen, für unsere eigene Heilung auch. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen, junge Menschen, gerade zum Erwachsenwerden auch ja viele Wunden und Verletzungen mit sich tragen, einfach aus der familiären Geschichte heraus, weil in keiner Familie ist es perfekt. Und da eigentlich viel mitnehmen dann ja auch. Ne? Also viel dann auch mitschleppen, auch in eigene Beziehungen oder auch wenn sie mal selber Kinder haben. Und deshalb finde ich das eigentlich so wichtig, sich so auf den Weg der inneren Heilung halt auch zu begeben.
Ist deine Erfahrung, dass das Leben eigentlich großzügig ist und das dann auch zur Verfügung stellt, wenn man sich zum Beispiel, wie du sagst, auf den Weg der inneren Heilung begibt, also dass das dann auch von außen unterstützt wird, oder ist es ganz unterschiedlich, bei dem einen so, bei dem anderen anders?
Also das weiß ich nicht. Ich kann es nur von mir selber sagen, von Freunden höchstens. Also ich habe total die Erfahrung gemacht und ich habe total das Gefühl, dass so viel kommt vom Leben, dass so viel Unterstützung dann auch kommt, wenn man ja, wenn man auch nach innen schaut und wenn man auch sich mit seinem Inneren und auch mit seinem inneren Schmerz auch auseinandersetzt. Also habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann gerade eigentlich so viele tolle Menschen irgendwie ins Leben kommen, die unterstützend wirken, dass irgendwie Tore für die geöffnet werden. Ja, das war halt jetzt bei mir so, aber ich kann ja da überhaupt nicht für andere sprechen. Also ich würde wünschen, dass es so ist, das Gesetz der Anziehung. Und dass vielen Menschen so gehen kann. Aber ob das ist, weiß ich nicht.
Siehst du auch gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge oder interessieren die dich? Also zum Beispiel die Tendenz, dass die Reichen immer reicher werden und dass selbst die Mittelschicht manche eben, dass da Angst ist abzurutschen, also keine Arbeit mehr zu haben und diese Tendenzen und dass es eben sozial sehr ungerecht ist, die einen erben Millionen oder sogar Milliarden und brauchen ihr Leben lang nicht zu arbeiten für Geld und die anderen müssen mehrere Jobs machen, um überhaupt zu überleben. Siehst du solche Zusammenhänge und machst dir darüber Gedanken oder löst das dir bei dir sogar was aus, in irgendeiner Weise aktiv zu werden?
Ja, also ich mache mir Gedanken darüber. Ich merke auch, dass mich das oft dann auch ganz schön trifft und runterzieht so. Und ich bisher noch nicht aktiv geworden bin in die Richtung. Und es aber, ja, also mir auf jeden Fall Gedanken darüber mache. Und das ist zum Beispiel was, ja, wenn ich mir dann solche Sachen anschaue, also halt einfach auch die, ich sehe das manchmal so, ich lebe halt auch in der Blase oder manche von uns leben in einer Blase, wo es gut ist, irgendwie, wir haben Geld, ich bin jetzt nicht reich, aber es ist alles okay und wir haben irgendwie eine gute Ausbildung und wir können uns ja mit uns selber so viel irgendwie auseinandersetzen und mit Spiritualität zum Beispiel, das ist schon ein großes Privileg und eben, wenn ich dann sehe, dass den meisten Menschen nicht so geht, dass sie das tun können, dann macht mich das traurig. Und dann fühle ich mich auch ohnmächtig, dann weiß ich nicht wirklich, wie ich da helfen soll. Beziehungsweise glaube ich halt auch da, dann ist es auch schon unterstützend, ist eben das, was ich für mich tue und auch mit anderen Menschen zusammen. Zum Beispiel im Moment Dankbarkeit zu sehen und das Glück zu sehen, das da ist, weil ich glaube, dass das schon auch seine Bahnen tragen kann auf andere Menschen und letztendlich halt eine Veränderung von innen heraus vielleicht stattfinden kann. Und die vielleicht auch nach und nach zu besseren gesellschaftlichen Umständen führen kann, weil vielleicht auch ein Bewusstsein einfach entsteht, dass es nicht gerecht ist, wenn manche Menschen alles haben und andere nichts haben und vielleicht mehr Ebenen miteinander und mehr Mitgefühl entsteht. Also ja, ich glaube, wenn man im Kleinen die guten Samen in sich selber wässert und pflegt und dann auf sein Umfeld ja automatisch auch einwirkt und eben mit seinem Umfeld gut umgeht, dann kann sich das mehr und mehr verbreiten.
Genau, und da ist dann eben vielleicht auch Vertrauen, dass das Leben Möglichkeiten findet, ne? Weil es ist ja immer wieder überraschend, was passiert und was sich verändert und was ans Licht kommt und dass man einfach, also ich für mich das, was ich empfinde, teile und auch über gesellschaftliche Zustände rede und meine Gründe dafür oder Erklärungen dafür mit anderen teile, ohne die jetzt anderen überstülpen zu wollen, einfach nur um sich auszutauschen, um das auch weiter zu verbreiten. Aber und das, was man machen kann, macht man vielleicht. Aber sonst muss man einfach dem Leben vertrauen, ne? Dass es so passiert, wie es halt passieren kann. Und,
ja. Ja. Ja, also man kann nicht das Einzelne irgendwie die ganze Welt retten. So, man kann halt hier und jetzt anfangen und alleine schon mal als erstes auch bei sich anfangen, halt das Gute in sich selber halt zu sehen und zu pflegen auch, ja, die Liebe, das Mitgefühl, den Frieden.
Ja, da gibt es ja auch so einen spirituellen Gedanken oder eine Lehre von der grundlegenden Gutheit, die jedem Menschen innewohnt und die, auf die man quasi immer zurückgreifen kann, also für sich selber, die man aber auch, wenn man sich darüber bewusst ist, im anderen sehen kann. Ne? Also selbst Leute, die, wo man sagt, die, das ist absolut Mist, was die machen, aber das passiert ja auch nur aus bestimmten Strukturen oder Sachen heraus und im Grunde, was drunter liegt, ist eigentlich auch eine Gutheit. Ne?
Ja, da fällt mir ein, Verständnis eben, also auch Verständnis zu entwickeln, ne? Also auch für Menschen, genau, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so handeln, wie wir das als gut empfinden würden, aber eben zu sehen, was da alles sehr mit dranhängt und was dazu geführt hat, dass sie so handeln, wie sie es tun. Und auch zu sehen, wir könnten ja genau in den gleichen Schuhen stecken. Also wenn ich jetzt irgendwie in einem Kriegsgebiet geboren worden wäre und von Anfang an irgendwie Hunger leiden müsste und vielleicht ja irgendwie kriminell werden müsste, um überleben zu können, dann ja, wäre ich vielleicht eine kriminelle Person und andere würden das vielleicht eben als negativ und schlecht erachten. Aber es könnte mir genauso passiert sein. Ich bin halt jetzt in diesen Schulen geboren, nicht in den anderen. Aber das ist das. Das ist auch das, dass wir irgendwie auch alle eins sind. Also, dass wir auch das alle teilen eigentlich. Im großen Gesamten. Ja. Nee.
Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview.
Dankeschön, ich danke dir auch.